die Korruption Eigeninteressen statt Gottesinteressen. Ich habe mal gesucht nach Definitionen für Korruption und ich habe eine gefunden an verschiedenen Stellen und die klang letztlich immer gleich. Dort heißt es, Korruption ist der Missbrauch anvertrauter Macht zum privaten Nutzen oder eigenen Vorteil. Korruption ist der Missbrauch anvertrauter Macht zum privaten Nutzen oder zum eigenen Vorteil. Das ist Korruption. Und genau darum geht's heute in unserem Predigtext. Jesus muss feststellen, dass der Gottesdienst im Tempel korrupt ist, dass es dort nur um die menschlichen Interessen und um den eigenen materiellen Gewinn geht. Der Gottesdienst ist zu einem Geschäftsmodell geworden und dadurch korrumpiert. Darum unser Thema, die Korruption Eigeninteressen statt Gottesinteressen. Korruption Eigeninteressen statt Gottesinteressen. Text Markus 11, die Verse 12 bis 14 und dann die Verse 20 bis 25. Dazwischen ist die Tempelreinigung. Den Text müssen wir immer mal wieder berühren, weil er mit zusammenhängt, aber den betrachte ich mit uns dann auch mal separat. Zunächst mal nur den Text davor und den Text danach, weil der zusammengehört. Wir beginnen also zunächst hier mit Vers 1. Dort heißt es, als sie am nächsten Morgen Bethanien wieder verließen, bekam Jesus Hunger. Da sah er in einiger Entfernung einen Feigenbaum, der schon Blätter trug. Er ging hin, um zu sehen, ob nicht Früchte an ihm wären, aber er fand nichts als Blätter, denn es war nicht die Jahreszeit der Feigen. Es war auch tatsächlich nicht die Jahreszeit. Jesus und seine Jünger sind ja in der Nähe von Jerusalem wegen dem Passafest. Das wurde am 14. Nisan gefeiert. Nach unserem Kalender ist das Mitte März bis Mitte April. Feigen waren eigentlich erst später reif, September, Oktober. Es war also tatsächlich jetzt nicht die Zeit der Feigen. Trotzdem ging Jesus getrieben vom Hunger zu diesem Feigenbaum, ob er nicht doch eine Feige finden könnte. Und das war durchaus möglich. Es gab damals sogenannte Winterfeigen. Also das waren Feigen, die blieben am Baum, haben aber den milden Winter überlebt und wurden dann im kommenden Frühjahr erst reif. Es gibt auch einen jüdischen Spruch, der lautet, wenn ein Mensch kann bei einem Feigenbaum zu jeder Zeit, wenn er ihn berührt, Feigen finden. Also die Erwartung Jesu, dass hier Feigen sind und er seinen Hunger stillen kann hier früh morgens, die war schon begründet, aber leider hatte er eben keine Feigen gefunden. Dieser Baum hatte diese Spätfeigen nicht. So viel einfach nur zur Begebenheit. Und was Jesus jetzt daraus macht, das ist sehr interessant und auf den ersten Blick auch ein bisschen schwer zu verstehen. Das haben wir dann hier in Vers 14. Dort heißt es, da sagte Jesus zu dem Feigenbaum, von dir soll nie mehr jemand essen. Seine Jünger konnten es hören. Wörtlich sagt Jesus, nie mehr in Ewigkeit soll jemand Frucht von dir essen. Also Jesus verflucht diesen Feigenbaum und die Jünger können es hören. Und da ist jetzt die Frage, wieso macht er das denn jetzt und warum? Das ist ein bisschen schwierig und da versuche ich uns jetzt ein bisschen hineinzunehmen. Ich hoffe, das gelingt uns. Bäume und vor allem Feigenbäume stehen in der Bibel oft als Bild für Israel. Ich habe hier mal zum Beispiel Jeremia, die Verse 8 bis 12a und 13. Ich habe es hier mal nach der Luther-Übersetzung. Dort heißt es, sie, Israel ist gemeint, werden mit Schande dastehen, weil sie solche Gräuel getrieben haben. Ich will unter ihnen Lese halten, spricht der Herr. Es bleiben keine Trauben am Weinstock und keine Feigen am Feigenbaum. Auch die Blätter sind abgefallen. So habe ich es für sie bestimmt. Man wird über sie herfallen. Also Gott hat Gericht geübt, Gericht bestimmt über Israel. Und da benutzt er eben auch das Bild vom Feigenbaum. Sie werden keine Früchte mehr haben. Man wird über sie herfallen. Sie sind wie ein Feigenbaum, der da ist, ohne Frucht. Man wird Lese halten, man wird alles von ihnen wegnehmen. Und so ist in der Bibel der Feigenbaum immer wieder ein Bild für Israel. Die Sache mit der Verfluchung, die Jesus jetzt hier durchführt, hat seinen Grund im Text vor unserem Text, wo ich letztes Mal drüber gepredigt habe. Und das gucken wir uns jetzt mal kurz an. Das ist Markus 11, Vers 11. Dort heißt es, so zog Jesus nach Jerusalem hinein und ging in den Tempel. Dort sah er sich alles an, doch weil es schon spät geworden war, verließ er die Stadt wieder und ging nach Bethanien zusammen mit dem Kreis der 12. Jesus hat also in den Tempel reingeguckt, es war so spät, und geht dann wieder heim nach Bethanien in die Unterkunft. Jetzt, am nächsten Tag, sind sie wieder auf dem Weg nach Jerusalem. Jesus hat Hunger, geht zu dem Feigenbaum, findet nichts und verflucht ihn, so dass es die Jünger hören können. Und damit sendet Jesus eine Botschaft. Er hat in den Tempel reingeguckt. Er hat festgestellt, dass er ein Jahrmarkt ist, dass es keine geistlichen Früchte dort hat. Und darum verflucht er nun zum Zeichen für seine Jünger diesen Feigenbaum. So wie dieser Feigenbaum keine Frucht hat, so hat auch das Volk und der Tempelgottesdienst für ihn keine Frucht. Und das wird dann auch bestätigt direkt in der nächsten Begebenheit, die wir uns dann in der nächsten Predigt von mir ansehen. Dort schmeißt Jesus dann die Händler und die Kaufleute aus dem Tempel. Hier heißt es, in Jerusalem ging Jesus wieder in den Tempel, dort begann er die Händler und Käufer hinauszujagen. Er stieß die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer um. Er war außer sich vor Zorn und hat hier mal richtig aufgeräumt. Er hat den Fluch vollzogen und die Bude mal durchgefegt. Er war voller Zorn, weil hier sind keine Früchte. Hier ist nur Korruption. Es geht nur um Eigeninteressen. Der Gottesdienst ist zum Geschäftsmodell geworden. Mit den Opfertieren hat man viel Geld gemacht. Aber da war nichts mehr von dem, was der Tempel eigentlich hätte sein müssen. Jesus ist hier tief frustriert und tief zornig und räumt auf. Und durch die Verfluchung des Feigenbaums hier auf dem Weg nach Jerusalem hat er seinen Jüngern schon mal eine Botschaft gesandt und hat sie darauf vorbereitet. Das hat man ja gerade hier in Vers 14. Da sagte Jesus zu dem Feigenbaum, von dir soll nie mehr jemand Feigen essen. Und seine Jünger konnten es hören. Also er hat den Baum benutzt, um schon mal eine Botschaft zu senden, seinen Jüngern klarzumachen, was er hier denkt über den geistlichen Zustand Jerusalems, über den geistlichen Zustand des Gottesdienstes im Tempel, der gar kein Gottesdienst mehr ist. Er hat sie schon mal vorgewarnt, was dann kommt, wenn sie jetzt nach Jerusalem reingehen. Und es kam dann auch massiv. Er schlägt im Tempel die Stände kurz und klein und jagt alle raus. Er sieht keine Frucht, keine geistliche Frucht, so wie auch der Feigenbaum keine Früchte trägt und hier Bild ist für das Volk, für Jerusalem, für den Tempel und für den Gottesdienst. Eine klare, unmissverständliche Botschaft. Ich kann mich noch erinnern, ist jetzt einige Jahre her, da kam mal so eine Fernsehsendung, die hieß Boss Undercover. Da haben sich Konzernmanager oder auch die Besitzer und Chefs von irgendwelchen Firmen mal als Angestellter oder Lehrling in die eigene Firma geschlichen und haben einfach in einer Abteilung mitgearbeitet oder in der Werkstatt oder sonst irgendwo. Ich fand die Sendung sehr, sehr interessant, weil das war interessant zu sehen, wie diese Chefs und Inhaber oder Geschäftsführer einfach mal ihren eigenen Laden aus einer eigenen Perspektive sehen. Was da zum Teil rauskam, war zu Tränen rührend. Manchmal war es echt auch einfach nur so zum Heulen oder katastrophal. Die waren manchmal über ihren eigenen Laden, über ihre eigene Firma nicht nur erstaunt, sondern manchmal auch wirklich frustriert oder traurig. Boss Undercover. Und so ein bisschen müssen wir das uns auch hier im Text vorstellen. Der Eigentümer des Tempels, Jesus, der Sohn Gottes und damit Gott selbst, kommt in den Tempel zum Gottesdienst. Wie ein ganz normaler Festpilger zum Passafest, er geht rum und schaut sich das mal an und kriegt einen Schock. Denn der Tempel ist kein Bethaus mehr, kein Ort mehr, um Gott anzubeten, um zu opfern, um sich der Beziehung zu Gott zu vergegenwärtigen und einfach Gottesdienst zu üben, sondern einfach nur ein Jahrmarkt-Geschäftsmodell, mehr nicht. Jesus bringt das dann auch auf den Punkt hier, in Kapitel 11, Vers 17, nach unserem Text. Da sagt er, steht nicht in den heiligen Schriften, dass Gott erklärt hat, mein Tempel soll eine Stätte sein, an der alle Völker zu mir beten können. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Also Jesus sagt hier richtig klar und krass, was er denkt. Der Gottesdienst ist korrupt. Die obersten Priester sind korrupt. Alles ist korrupt. Korruption bedeutet ja per Definition, wenn man seine Stellung oder das, was da ist, für die eigenen Interessen missbraucht. Und das ist hier der Fall. Hier ging es darum, Geld zu machen, Kohle zu verdienen durch einen Opfertierhandel. Aber es ging nicht mehr um die Interessen Gottes, nicht mehr um das, was Jesus will. Jesus konnte sich im Tempelgottesdienst nicht wiederfinden. Er konnte sich damit nicht im geringsten identifizieren. Das System war korrupt. Darum verflucht er den Baum zum Zeichen und räumt dann hier den Tempel aus. Und so kommen wir zur ersten Botschaft für uns heute, die eine sehr scharfe Botschaft ist und recht herausfordernd heute. Sie lautet, der Fluch korrupter Gottesdienst. Erste Botschaft für uns heute, der Fluch korrupter Gottesdienst. Und hier stellt sich uns eigentlich nur eine Grundfrage in Bezug auf uns, unser Leben mit Gott, mit Jesus und auf unseren Gottesdienst heute. Der ist natürlich anders als damals im Tempel. Aber die Grundfrage bleibt, sie lautet, welche Interessen stehen bei dir und stehen bei unserem Gottesdienst im Zentrum? Das ist die Frage. Geht es ausschließlich um Gottes Interessen, um die Interessen Jesu, oder spielen da noch ganz, ganz andere Dinge mit, die gleich wichtig geworden sind, manchmal sogar noch wichtiger? Das ist die Frage. Welche Interessen Jesus hat und welche Ziele er verfolgt, das wird ziemlich klar am Ende hier vom Markus-Evangelium. Dort heißt es zum Beispiel, dann sagte er zu ihnen, also den Jüngern, geht in die ganze Welt und verkündigt die gute Nachricht allen Menschen. Wer zum Glauben kommt und sich taufen lässt, wird gerettet. Wer nicht glaubt, den wird Gott verurteilen. Also es geht darum, die Botschaft zu verbreiten und die Leute zu taufen, die diese Botschaft annehmen möchten. Das deckt sich sehr mit dem Jüngerschaftsbefehl am Ende vom Matthäus-Evangelium. Dort geht es auch um, geht in alle Welt und tauft. Aber dort wird dann noch ergänzt mit dem Punkt der Lehre. Und das habe ich hier mal. Dort heißt es dann noch in Matthäus 28, Vers 20. Und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und das sollt ihr wissen, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Das ist das Interesse Jesu. Verbreitung der Botschaft weltweit, dass die Menschen, die Nachfolge kommen, jünger werden. Dass die Leute, die das annehmen wollen, getauft werden. Und dann müssen sie gelehrt werden, alles zu halten. Alles, was Jesus auch gelehrt hat. Und hier fängt es schon manchmal an mit diesen Fremdinteressen. Denn alles zu hören, alles gelehrt zu bekommen, was Jesus gesagt hat, was im Neuen Testament steht, weil er das ja auch seinen Aposteln gesagt hat, oder was allgemein in der Bibel und im Wort Gottes steht, das möchte man heutzutage nicht mehr unbedingt. Ich stellte immer wieder fest, dass selbst in der Gemeinde Jesu oft nicht ertragen wird, was in der Bibel steht. Und das ist ein Riesenproblem. Dort kommen dann diese Fremdinteressen rein. Es wird heute viel über die Bibel gepredigt, über Bibeltexte gepredigt, aber selten einfach nur mal der Text behandelt und gepredigt. Der Text wird verwendet, um dann auf andere Themen zu kommen. Allgemeine Lebenshilfe, Sozialthemen und. Denn das interessiert die Menschen. Das ist ja in unserem heutigen Interesse. Das möchte man hören, aber das andere, oh, das ist so schwierig, da wird man vielleicht herausgefordert, vielleicht ermahnt oder sogar in Frage gestellt und. Also schon bei der Verkündigung stellt sich die Frage, um welche Interessen geht es eigentlich? Sind wir bereit, uns dem Auftrag zu stellen, den Jesus weitergegeben hat, lehrt sie alles zu halten, alles, was ich euch aufgetragen habe. Schon da fängt es an. Und es fängt nicht außerhalb der Gemeinde an, sondern zum Teil in der Gemeinde selbst. Das ist katastrophal, für mich zum Teil sogar, muss ich sagen, erschreckend. Um welche Interessen geht es in unserem Glaubensleben? Geht es im Gottesdienst? Würde Jesus, wenn er einfach mal zu uns in den Gottesdienst kommt, wie jetzt hier im Text in den Tempel, würde er dann sehen und erkennen, jawohl, bei denen geht's nur um mich, um meine Interessen, meinen Auftrag? Oder wenn Paulus zu uns kommen würde, würde er sagen, jawohl, die sind hier auf der richtigen Spur? Oder würde Jesus Korruption feststellen? Weil es oft um ganz andere eigene Interessen geht. Das ist die Frage hier. Nimm dir in der stillen Stunde also einfach mal ein Blatt Papier und schreib mal alles auf, was dir persönlich am Gottesdienst sehr, sehr wichtig und unverzichtbar ist. Und dann vergleich es mit dem Auftrag Jesu und seinen Zielsetzungen. Und frag dich ehrlich, wie nah es dran ist oder wie weit es davon weg ist. Und kläre so neu die Prioritäten und die Interessen, damit wir wieder mehr auf die Spur kommen und die Interessen Jesu, seine Zielsetzungen vertreten. Mach dir mal diese Liste. Ich habe das auch gemacht in Bezug auf meinen Dienst. Und mal überlegt, was machst du eigentlich so die ganze Zeit? Und ich muss sagen, das Ergebnis ist optimierungsfähig. Ich bin mit vielen, vielen Dingen beschäftigt, die letztlich nur sehr wenig mit Jesus, mit seinem Auftrag, mit der Verbreitung der Botschaft, mit der Anleitung in Jüngerschaft und eben der Unterweisung mit neuen Menschen, die Jesus noch nicht kennen, zu tun hat. Ich bin viel zu viel mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Ich frage mich, was Jesus mal dazu sagen wird. Denn wir werden ja einmal vor ihm stehen. Lass uns ehrlich diesen Selbsttest machen, bevor er die Korruption feststellt und dann selbst eingreifen und handeln muss. Mich hat das sehr befreit zu sehen, ja, das sind viele Dinge, die musst du eigentlich gar nicht tun und treiben und dich damit belasten. Also hier ging es jetzt nicht darum, dass man noch mehr. Meistens ist weniger mehr an dieser Stelle. Und die Dinge, die uns so speziell unsere eigenen Interessen sind oder was da so noch so nebenbei hereinkommt, sind meistens die Sachen, die sehr belasten, die auch Streit und Uneinigkeit hervorrufen. Ist der Auftrag an sich klar und das Zentrum, ist manches viel, viel einfacher. Jesus sagt ja auch, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Dann würdet ihr alles bekommen, was ihr braucht. Ich werde unterstützen. Hier in dem Text am Ende von Matthäus sagt er ja, geht, tut das und ich bin jeden Tag bei euch. Jeden Tag bis zum Ende der Welt. Er sagt seine Unterstützung zu. Dass wir uns die Frage stellen, ist sehr wichtig, ist bitter nötig. Denn wir sind die neutestamentliche Priesterschaft. Wer zu Jesus gehört, ist Priester oder Priesterin und somit mitverantwortlich, die Interessen Jesu, seine Botschaft zu vertreten und andere als Priester mit ihm in Kontakt zu bringen. Das zeigt sich zum Beispiel im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 5. Dort heißt es, lasst euch selbst als lebendige Steine zu einem geistigen Haus erbauen, zu einer Priesterschaft, die Gott geweiht ist und die ihm vermittelt durch Jesus Christus Opfer darbringt, Opfer geistiger Art, an denen er gefallen hat, nämlich den Opferdienst des gesamten Lebens. In Vers 9 sagt er das dann nochmals, ihr seid die Priesterschaft. Und wie die Priester damals einem obersten Priester, einem Hohepriester unterstanden, tun wir das auch. Unser oberster Priester, unser Hohepriester ist Jesus. Das haben wir im Hebräerbrief. Da heißt es, lasst uns festhalten an der Hoffnung, zu der wir uns bekennen. Wir haben doch einen überragenden obersten Priester, der alle Himmel durchschritten hat und sich schon bei Gott im himmlischen Heiligtum befindet. Jesus, den Sohn Gottes. Wir sind Priester. Er ist der oberste Priester. Er hat uns die Verantwortung übertragen, seine Interessen, seine Botschaft weiterzutragen. Was würde er empfinden, wenn er zu unserem Gottesdienst kommen würde? Nehmt euch mal die Zeit in der stillen Stunde und stellt euch das vor, ausgehend von diesem Text hier? Was würde er zu uns als Gemeinde sagen? Was würde er zu dir persönlich und deiner inneren Haltung zur Gemeinde und zum Gottesdienst sagen? Besprecht das ehrlich mit Jesus. Es kann nur hilfreich und segensreich und entlastend sein. Jesus sagt dann auch im zweiten Teil des Textes, wie man diesen Fluch, diese Korruption vermeiden kann. Zunächst mal haben wir hier nochmal eine Begebenheit um den Feigenbaum. Hier heißt es, früh am nächsten Morgen kamen sie wieder an dem Feigenbaum vorbei und er war bis an die Wurzel abgestorben. Da erinnerte sich Petrus und sagte zu Jesus, Rabbi, sieh der Feigenbaum, den du verflucht hast, er ist verdorrt. Ja, und da merkt man, es geht hier um ein Wunder. Wir haben ja Privatwald zu Hause und wenn ein Baum langsam verdorrt, fängt er normalerweise oben an der Krone an und wird dürr und das geht dann immer weiter runter. Der hier war schlagartig bis in die Wurzel verdorrt, weil Jesus ihn verflucht hat. Genauso wie er den Gottesdienst dort verflucht hat. Und tatsächlich sind ja 70 nach Christus die Römer gekommen, haben die Stadt zerstört und den Tempel zerstört, weil der Gottesdienst dort nichts mehr mit Gott und Jesus zu tun hat, weil er korrupt ist, komplett gesteuert von Eigeninteressen. Und für die Jünger war das jetzt schon ein Schock, ne? Petrus sagt ihr, Rabbi, sieh mal, er ist verdorrt und oh je. Und Jesus sagt dann, ja, aber das muss nicht so sein. Und das haben wir dann hier in Abvers 22. Dort sagt er, hab Vertrauen zu Gott. Ich versichere euch, wenn jemand zu diesem Berg sagt auf, stürz dich ins Meer und hat keinerlei Zweifel, sondern vertraut fest darauf, dass es geschieht, dann geschieht es auch. Deshalb sage ich euch, wenn ihr Gott um irgendetwas bittet, müsst ihr nur darauf vertrauen, dass er eure Bitte schon erfüllt hat. Dann wird es euch erfüllt. Dann wird es euch erfüllt werden. Das sagt hier Jesus. Also eine starke, starke Zusage, dass die Jünger hier nicht verzweifeln und Angst kriegen und denken, jetzt ist alles verloren. Und hier geht es aber dann nicht nur um das Verhältnis zu Gott, sondern für Jesus ist das auch entscheidend für das Verhältnis zu den Mitmenschen. Das haben wir dann hier in Vers 25. Dort sagt er, aber wenn ihr betet, wenn ihr so vertrauensvoll betet, sollt ihr euren Mitmenschen vergeben, falls ihr etwas gegen sie habt, damit euer Vater im Himmel auch euch die Verfehlungen vergibt. Das sagte hier seinen Jüngern, seinem Team, die in seinem Namen seinen Auftrag ausführen sollen. Wenn im Team Uneinigkeit ist, gelingt das nicht, da kann man nicht geschlossen, visionär als Einheit einen Auftrag verfolgen. Deshalb müssen die zwischenmenschlichen Dinge klar sein. Andererseits sind die zwischenmenschlichen Dinge auch viel schneller klar und man eint sich viel schneller, wenn man ein gemeinsames, höheres Ziel hat, auf das man zugeht. Also das ist so ein Kreislauf. Eins bedingt das andere. Und auch dieses Gebet jetzt hier in Vers 24, ich gehe nochmal zurück, wenn er hier gesagt hat, deshalb sage ich euch, wenn ihr irgendetwas bittet, dann wird es euch erfüllt. Das ist jetzt kein Freibrief wieder, irgendwelche Eigeninteressen vor Gott zu bringen. Das war ja der Fehler, warum der Tempelgottesdienst vollkommen korrupt war. Es ging nur um Einzelinteressen. Jesus setzt hier schon voraus, dass man dann seine Interessen, seinen Auftrag im Blick hat. Ne? Also man kann diesen Bibeltext jetzt gleich wieder so vollkommen falsch verstehen und genau das hineinlesen, was Jesus ja eigentlich gerade verflucht hat. Dass es nur um meine Interessen, meine Dinge geht. Aber dann können wir nicht darauf hoffen, dass er erhört, sondern es geht um seine Dinge, seine Interessen, seinen Auftrag, seine Zielsetzungen. Und auf diesem Hintergrund geht es dann auch darum, sich zu einen als Team die eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen und nach vorne zu gehen, um seinen Auftrag umzusetzen. Es geht um den Teamgeist. Das war ja Inhalt der Predigt am Pfingsten, wo wir gesehen haben, dass der Heilige Geist sehr, sehr stark wirklicher Teamgeist ist. Das ist der Anspruch, mit dem Jesus in den Tempel geht. Dass hier die Leute geeint sind vor Gott in der Anbetung, auf ihn fokussiert sind, auf seine Interessen. Aber er ist geschockt, weil das Gegenteil der Fall ist. Das Passafest war ja dazu da, sich daran zu erinnern, dass Gott Israel damals aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Gott hat die Ägypter mit Plagen geschlagen. Alles, jede männliche Erstgeburt von Tier oder Mensch ist damals gestorben. Gott hat Gericht geübt. Und damit Israel davon verschont bleibt, sollten sie Blut von einem geopferten Lamm an die Türpfosten ihrer Häuser streichen. Dann ging der Fluch an ihnen vorbei. Sie waren geschützt, sie waren gerettet durch das Blut des Lammes. Dieses Fest steht bevor. Und jetzt ist Jesus im Tempel, in dem Wissen, dass er sich selbst bald für das Volk opfern wird am Kreuz. In dem Wissen, dass er selbst das Passahlamm, das Opferlamm sein wird. Und im Tempel geht es um alles andere, aber nur nicht um das Verhältnis zu Gott. Der Gottesdienst ist korrupt. Er ist ein Jahrmarkt, um die Festpilger auszubeuten und um Geld zu machen. Und das hat ihn nicht nur geschockt, das hat ihn zutiefst frustriert und zornig gemacht. Deswegen kann ich gut verstehen, warum er in dem Laden endlich mal aufräumt. Was ich nicht verstehen kann, was mir ein Rätsel ist, ist, warum er sich trotzdem am Kreuz opferte. Das ist völlig unverständlich, dass er das trotzdem gemacht hat. Aber es war für uns der einzige Weg zur Rettung. Es ist für uns der einzige Weg der Hoffnung. Der Weg raus aus dem Fluch der Sünde. Es ist für uns der Segen, das ewige Leben und letztlich alles. Und so kommen wir zur zweiten Botschaft für uns heute. Sie lautet: der Segen, der Gott, der sich trotzdem opfert. Der Gott, der sich trotzdem opfert. Und das ist mir angesichts der Situation hier unbegreiflich. Aber so ist Jesus eben. Gott sei Dank. Sonst wären wir verloren. Und hier lernen wir jetzt viel über Gottesdienst, mal sehr Grundsätzliches über Gottesdienst. Das Wesen des Gottesdienstes war noch nie zuerst, dass wir irgendwie Gott dienen oder was für uns tun. Das Wesen des Gottesdienstes besteht darin, dass Jesus zuerst diente und bereit ist zu opfern. Das Wesen des Gottesdienstes besteht darin, dass Gott schon in der Vergangenheit seinem Volk diente und es aus der Sklaverei rettete und es befreite. Gottesdienst besteht darin, dass immer Gott den ersten Schritt tat. Wir Menschen tun nur den zweiten Schritt. Gottesdienst, das Wort Dienst, bedeutet nicht, dass wir zuerst Gott dienen, sondern dass er zuerst uns gedient hat. Das wird oft missverstanden. Gottesdienst war auch zu keiner Zeit im Kern eine Aneinanderreihung von Ritualen oder Sakramenten oder einer liturgischen Form. Der Tempelgottesdienst hatte feste Formen, ja, aber der Kern war, dass Gott sich seinem Volk zugeneigt hat und durch die Jahrtausende hindurch seinem Volk hinterhergegangen ist, ihm die Treue gehalten hat und über vieles hinweg gesehen hat. Gottesdienst ist immer zuerst Ausdruck von Beziehung. Und das zeigt sich hier bei Jesus, der nun selbst bereit ist, sich komplett aufzuopfern. Jesus hat es ja bei den Pharisäern stark kritisiert und sagt: ihr ehrt mich mit Lippen und äußeren Formen, aber euer Herz ist weit, weit von mir weg. Und darum ist das bis ins Neue Testament hinein die einzig wahre und richtige Form, Gottesdienst zu feiern. Das sagt Paulus zum Beispiel in Römer 12, Vers 1. Da heißt es: Brüder und Schwestern, weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat, bitte und ermahne ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Bringt euch Gott als lebendiges Opfer dar, ein Opfer völliger Hingabe, in dem er Freude hat. Das ist der vernunftgemäße Gottesdienst. Und Jesus macht das vor, er ist bereit, sich aufzuopfern. Trotzdem. Und zu Jesus zu gehören, In die Nachfolge zu treten bedeutet daher, sich Jesus auch genauso komplett anzuvertrauen und hinzugeben. Sind wir bereit, in diesem Sinn in die Nachfolge zu treten und es Jesus gleich zu tun? Dann feiern wir Gottesdienst, der Gott gefällt. Alles andere ist letztlich korrupt und von Eigeninteressen getrieben. Gottesdienst als Herzenshaltung, als Selbstaufopferung. Und das hat natürlich dann Auswirkungen auf die Menschen um mich herum. Und das betont Jesus hier sehr stark. Wenn ihr dann betet, soll ihr euren Mitmenschen vergeben, falls sie etwas gegen euch, damit euer Vater, falls ihr etwas gegen sie habt, damit euer Vater im Himmel euch auch die Verfehlungen vergibt. Ich lese es nochmal. Aber wenn ihr betet, sollt ihr euren Mitmenschen vergeben, falls ihr etwas gegen sie habt, damit euer Vater im Himmel euch auch die Verfehlungen vergibt. Und hier muss man jetzt aufpassen, das wird oft als Harmonie definiert oder mit Harmonie gefüllt oder als Harmonie verstanden. Das trifft es aber nicht ganz. Schon die erste Gemeinde in Jerusalem, die war alles andere als harmonisch. Da trafen die verschiedensten Kulturen, sozialen Hintergründe und was damit zusammenhängt, einfach aufeinander. Auch die Gemeinde in Korinth zeigt, dass dort ein Mischmasch aus verschiedensten kulturellen und sozialen Hintergründen da war. Und es war nicht harmonisch. Es geht nicht um Harmonie. Aber es geht darum, trotzdem sich für den einen Auftrag einzusetzen. So wie sich Jesus trotzdem für diesen Auftrag geopfert hat. Es geht darum, geeint handeln zu können, auch wenn nicht immer alles harmonisch ist. Es geht darum, dass Dinge nicht Jahre noch im Hintergrund schwelen und ein Miteinander, ein Vorwärtsgehen blockieren. Darum geht's. Menschen werden immer verschieden sein. Verschiedene Sozialisation, verschiedene Biografie, verschiedene Kulturen. Das war damals krass. Da gab's Spannungen. Aber trotzdem war der Auftrag zu erfüllen. Und er wurde erfüllt. Er einte. Er war die treibende Kraft. Getrieben durch den Geist Gottes, als Teamgeist, als Motor. Das wirft auch ein bisschen anderes Bild auf, wenn es darum geht, Streit zu schlichten oder zu vermitteln. Da geht es nicht einfach nur darum, dass wieder Harmonie zwischen zwei Parteien oder zwei Menschen ist, sondern es geht darum, dass man wieder fähig ist, gemeinsam die Interessen und Zielsetzungen Jesu zu vertreten. Es geht darum, dass das Maximale für Jesus und seine Sache herauskommt. Das ist Teamgeist. Das andere greift zu kurz. Aber wenn man nun ein Team hat, ich kenne das aus dem Mannschaftssport, und da ist einer, der das nicht kann, nicht will, der blockiert alles. Und dann funktioniert nichts mehr. Sind also bei dir Interessen im Hintergrund? Alte Dinge, Probleme, die immer wieder hochkommen, auch in Bereichen, in Situationen und Themen, die eigentlich nichts damit zu tun haben, dann kläre das endgültig. Denn sonst kann das eine Blockade sein. Und das wäre nicht gut. Überhaupt lesen wir das Neue Testament vielleicht unter den falschen Vorzeichen. Das gesamte Neue Testament, alles was da drin steht, setzt Mission, setzt Evangelisation, setzt den Jüngerschaftsbefehl voraus. Das ist der Grund, warum es die Gemeinden, die hier im Neuen Testament beschrieben werden, überhaupt gibt. Und die vielen Einzelthemen und Sachen, die da intern zu klären sind, sind kein Selbstzweck, sondern sollen dazu dienen, dass die Gemeinden wieder fähig sind, als Gemeinde Jesu vorwärts zu gehen und seinen Auftrag umzusetzen. Die Dinge, die in Gemeinden Uneinigkeit und Diskussion hervorbringen, die haben meistens nur sehr wenig mit dem Auftrag zu tun. ist der Auftrag, das höhere Ziel, dem man hinterhergeht, dann sind die Eigeninteressen nicht so wichtig. Und es gibt viel weniger Konflikte und das, was da ist, ist schneller geklärt. Also es ist wieder diese Spirale. Die Dinge sollen geklärt sein, dass man als Einheit nach vorne gehen kann und gleichzeitig ein das gemeinsame Ziel, dass man sich selbst und seine eigenen Bedürfnisse nicht so wichtig nimmt. Stell dir mal in einer stillen Stunde die Frage, was für dich sein muss, damit ein Gottesdienst Gottesdienst ist. Klär das mal ganz ehrlich vor Jesus. Und gleich das mit seinen Interessen und seinen Zielsetzungen ab. Hier lernte ich im Rahmen von meinem Burnout, den ich ja vor 13 Jahren hatte, auch sehr viel, auch eigene Lektionen. Ich lernte, dass vieles, was auf den ersten Blick aussieht, als wenn es jetzt Leiden und Aufopferung um Jesu willen und um seines Auftrages willen ist, also wenn das auf den ersten Blick so aussieht, ist es das auf den zweiten Blick oft gar nicht. Nicht jedes Leiden ist tatsächlich Leiden um Jesu und um seines Auftrags willen. Da gibt es noch ganz, ganz andere Dinge. Einzelinteressen, ungeklärte Sachen und. Und für diese Dinge lohnt es sich nicht zu leiden. Es ist vergeudete Kraft und Zeit und Energie, die für den eigentlichen Auftrag fehlt. Für den Auftrag zu leiden, sich dafür aufzuopfern, das lohnt sich, weil auch Jesus selbst für den Auftrag gelitten hat. Achte darauf, dass wir das nicht vergessen. Dass wir das nicht verwechseln und das Leiden wegen unserer eigenen Interessen vergeistlichen und meinen, dass wir leiden um der Gemeinde und um Jesu und um seiner Sache willen. Dem ist nicht immer so. So kommen wir zum Ende und zur Grundfrage. Stehen unsere Interessen im Blick? Im Blickfeld, im Mittelpunkt oder die Interessen Jesu. Korruption bedeutet Eigeninteressen statt Gottes Interessen. Ich wünsche uns sehr, dass Jesus uns hilft, uns hier ehrlich zu reflektieren.